Ich finde, man sieht euch die Stunde mehr Schlaf an. Wer von euch ist heute Morgen aufgewacht und hat sich gedacht, Mensch, warum bin ich heute so fit? Hat jemand von euch die Zeitumstellung vergessen und wurde positiv überrascht vielleicht? Ja, okay, sehr gut. Ja, heute machen die Smartphones ja alles für uns, ne? Man braucht sich keine Gedanken mehr machen und stellt irgendwann fest, oh, warum bin ich heute so fit? Schön, dass du da bist. Wir sind heute auch wieder an unserer Serie dran, die wir hier seit einiger Zeit jeden Morgen mit unserem Smartphone uns anschauen. Wir haben hier unser Smartphone stehen und haben einige Apps installiert. Als Gleichnis, als Bild dafür, dass Gott uns Apps für unser Leben gibt. Anwendungen für unser Leben, damit unser Leben gelingt. In der Beziehung zu ihm, in der Beziehung miteinander. Und auf diesem symbolischen Smartphone hier haben wir also schon ein paar Apps installiert. Und diese 10 Apps, die wir uns anschauen, sind die 10 Gebote, bekannt als die 10 Gebote. Und ich empfehle dir sehr, wenn du eins davon verpasst hast, ich weiß, dass die Techniker hier alles aufnehmen, geh da nochmal online, ziehst dir nochmal rein, hörst dir nochmal an. Gottes Anwendungen für unser Leben sind genial. Wir haben hier vorne das Bild mit dem Wassern vom Gras und das haben wir genannt, du sollst nicht neidisch sein, heißt dieses Gebot. Also bewässer deinen Garten, denn das Gras ist da grüner, wo es bewässert wird und nicht zwingend beim Nachbarn. Also nicht neidisch sein, wir haben hier das Symbol vom Superman, gönn dem anderen seine Heldenzeiten, haben wir das genannt, also erzähle keine Lügen über andere, bleib mit deinen Eltern im Gespräch, ehre Vater und Mutter, war das App für dieses Gebot und dann hier, komm mit dem klar, was du hast. Du sollst nicht stehlen, schütze die Ehe, viele kennen das Gebot als du sollst nicht die Ehe brechen, erhalte das Leben, du sollst nicht töten, ist das Gebot dahinter und das hatten wir uns letztes Mal angeguckt, dieses Geschenk hier, gönn dir mal einen Ruhetag, ehre oder beachte den Sabbat. Das ist das Gebot und heute schauen wir uns ein Gebot an, das Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn, des Gottes nicht missbrauchen. Und was dahinter steht, das werden wir uns heute richtig schön angucken und uns überlegen, was heißt das für unser Leben. Es ist ja mit dem Namen eine Sache, die sehr wichtig ist. Wenn ihr gehört habt zum Beispiel, dass jemand ein Kind bekommen hat, dann ist die erste Frage, zumindest von den Männern, wie heißt denn das Kind? Die Frauen fragen dann noch, wie schwer ist es und so weiter und so weiter. Das ist für uns Männer dann nicht so relevant. Wir fragen meistens nur nach dem Namen. Aber nach dem Namen wird meistens zuerst gefragt. Wie heißt sie denn? Wie heißt er denn? Der Name ist wichtig. Uns ist wichtig, dass unser Name nicht in den Dreck gezogen wird. Wir versuchen, wenn wir uns vorstellen, natürlich zuerst den Namen zu sagen und versuchen, den dann auch irgendwie zu behalten, wenn wir unser Gegenüber wertschätzen wollen. Und wenn wir irgendwo hinkommen und jemand kennt noch unseren Namen, dann tut uns das gut. Wir scheinen demjenigen wichtig zu sein, deshalb kennt er noch unseren Namen. Also der Name ist wichtig und wer sich für mich interessiert, der will meinen Namen sich merken. Namen lösen viel bei uns aus. Wenn ich den Namen Mutter Teresa in den Raum werfe, dann habt ihr sicherlich ganz andere Gefühle, als wenn ich den Namen Adolf Hitler in den Raum werfe. Es löst was bei uns aus. Positive Dinge oder negative Dinge. Namen sind wichtig. Und zur Zeit vom Alten Testament, zur Zeit vom Volk Israel im Alten Testament, hatten die Juden damals auch einen ganz, ganz großen Respekt vor Namen. Sie haben ihren Kindern oft bedeutungsvolle Namen gegeben, die was damit zu tun hatten, wie dieses Kind ist. Als Beispiel, der Isaak, der Sohn von Abraham, hatte 2 Söhne. Jakob und Esau. Wie sind sie zu diesem Namen gekommen? Also der Esau und der Jakob waren Zwillinge. Aber keine eineiigen Zwillinge, denn sie sahen extrem anders aus. Der Esau ist als Zwillingsbruder zuerst geboren und der hatte eher so eine rötliche Haut und hatte schon als kleines Baby, als Säugling schon sehr viele Haare. Also hieß er der Behaarte. Toll, was? Das heißt Esau. Der Rötliche, der Behaarte. Und Jakob, heißt es in der Bibel, hat, als sein Bruder geboren wurde, noch die Ferse seines Bruders festgehalten, als wollte er zuerst geboren werden. Und das haben die gesehen und haben sie gesagt, der Typ, der heißt Fersenhalter. Super, ne? Also Jakob heißt Fersenhalter. Und jetzt stell dir mal vor, in der damaligen Zeit, wir hören jetzt nur den Namen Jakob, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Damals wussten die Leute, das heißt Fersenhalter. Also standen die da alle und so, na du kleiner Fersenhalter, da, geht's dir gut? Fersenhalter, komm. Komisch, oder? Man hat den Menschen Namen gegeben und hat sie auch teilweise umbenannt. Ich glaube, Jakob war sehr froh, als Gott ihm irgendwann mal gesagt hat, ab jetzt heißt du nicht mehr Fersenhalter, ab jetzt heißt du Israel. Ja, Gott hat Jakob umbenannt. Namen sind wichtig. Und ich bin froh, dass wir in unserer heutigen Zeit ein bisschen flexibler sind mit den Namen. Gut, jetzt hat es mich mit dem Namen Heinz nicht so gut erwischt. Aber es ist immer noch besser als Lockenwickler. Ne? Sonst hätte meine Frau gesagt, Lockenwickler, komm aus dem Bad oder was auch immer. Da heiße ich doch lieber wie ein Ketchup. Das ist dann schon in Ordnung. Die Israeliten, die glaubten, dass Gottes Name so heilig ist, dass man ihn nicht einfach aussprechen darf. Deshalb steht ganz oft in der Tora, im Alten Testament, im Gesetz und den Propheten, steht ganz oft, wenn der Name Gottes erwähnt wurde, etwas anderes drin, damit, wenn man das liest, nicht aus Versehen den Namen Gottes ausspricht. Sie waren sehr darauf bedacht, Gottes Namen zu ehren und zu heiligen. Wenn der Name Gottes von einem Juden auf Papier geschrieben wurde, von einem Israeliten, dann hat man, bevor man den Namen geschrieben hat, eine neue Feder genommen, aus Respekt. Immer wenn der Name Gottes aufgeschrieben wurde, hat man dafür eine neue Feder genommen. Dieser Respekt war den Israeliten immer schon sehr wichtig. Und jetzt kommen wir also zu diesem Gebot in Exodus 20, Vers 7, da steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird bestrafen, der das tut. Wie ist Gott denn eigentlich zu diesem Namen gekommen? Die Geschichte hat was mit Mose zu tun. Mose, der Prinz aus Ägypten, der als Israelit zum Königshof kam, als kleines Kind durch ein Wunder, der im Palast vom Pharao groß geworden ist, musste irgendwann mal fliehen und landet in der Wüste. Er arbeitet als Schafshirte und heiratet und sein Schwiegervater Jethro sagt, hey, hüte meine Schafe. Und so verbringt Mose viele, viele Jahre in der Wüste. Und Gott hat das Leid von Israel lange gesehen und hat irgendwann mal beschlossen, dass er Israel befreien wird. Also überlegt sich Gott, wen nehme ich dafür als meinen Botschafter? Und Mose war als ehemaliger Prinz perfekt ausgerüstet und perfekt ausgebildet dafür und war aber jetzt als Schafshirte unterwegs. Also begegnet Gott dem Mose, während er so seine Schafe in der Wüste hütet. Und Gott erreicht die Aufmerksamkeit von Mose, indem er einen Dornbusch brennen lässt. Und zwar ohne, dass dieser Busch verbrennt. Der Mose stellt also fest, da brennt ein Busch. Das war sicherlich in der heißen Wüste nicht extrem ungewöhnlich. Aber so nach einer Stunde überlegt sich der Mose, der brennt jetzt schon länger. Der wird aber nicht kleiner. Der wird nicht zur Asche, der löst sich nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange Mose gewartet hat, aber irgendwann mal stellt er fest, das mit dem Busch, das ist was Besonderes. Und dann geht er dorthin und begegnet Gott. Gott redet zu Mose. Und Gott sagt zu Mose, er soll nach Ägypten zurückgehen und dort mit Gott gemeinsam, oder Gott will die Israeliten befreien und Mose soll zum Pharao gehen, zum mächtigsten Mann der damaligen Zeit und soll ihm sagen, dass er die Israeliten ziehen lassen soll. Und Mose denkt sich natürlich, alter Schwede, wie soll ich das denn machen? Und vor allen Dingen, wenn ich da jetzt hinkomme, wer glaubt mir denn dann? Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, da hat eine Stimme zu mir gesprochen und dann sagt Mose, ja, aber wer bist du denn? Ich muss doch zu den Israeliten hingehen und sagen, derjenige hat mich geschickt. Was sage ich denn dem Pharao? Wer will denn, dass da dann das Volk frei wird? Und Mose wollte wissen, mit wem er es zu tun hat. Und damals war es ganz wichtig, die Völker, die damals gelebt haben, die haben an viele Götter geglaubt. Die Ägypter haben auch an viele Götter geglaubt. Es gab den Kriegsgott, es gab den Fruchtbarkeitsgott, es gab ganz viele unterschiedliche Götter. Und jedem der damaligen Zeit war klar, nur wenn du weißt, wie der Gott heißt, kannst du ihn für dich nutzbar machen. Nur wenn du weißt, wie der Kriegsgott heißt, kannst du zu ihm beten, dass du die Schlacht gewinnst. Nur wenn du weißt, wie der Fruchtbarkeitsgott heißt, kannst du zu ihm beten, dass es regnet. Und jeder wusste ganz genau, wenn du den Namen des Gottes nicht hast, dann kannst du ihn auch nicht nutzen für deine Zwecke. Nur wer den Namen Gottes, den er anbetet, kennt, hat was davon. Und deshalb hat man bestimmte Götter, die man damals verehrt hat, man hat die Namen geheim gehalten. Man wusste, sobald jemand den Namen hat, hat er Zugang zu diesem Gott. Und aus dieser Welt kommt Mose. Er weiß, dass Götter gebraucht werden, um Ziele zu erreichen. Dass man Götter sozusagen, man kann sie für sich nutzen. Und in diese Welt hinein, in der Mose lebt, mit diesem Denken der damaligen Zeit, möchte Gott sicherstellen, dass Mose ihn richtig versteht, wenn er sich vorstellt. Denn Mose möchte auch einen Namen haben und er weiß, wie Mose tickt, weil er ist geprägt von der damaligen Zeit. Und er denkt sich, wenn ich erstmal weiß, wie dieser Gott heißt, dann kann ich diesen Gott auch einsetzen für mich. Und dann sagt Gott, okay, du willst wissen, wer ich bin, ich sag dir, wer ich bin. Ich bin, der ich bin. Okay. Wer bist du nochmal? Und dann sagt Gott, ich bin. Das ist verwirrend. Da sagt Gott dem Mose, weißt du was? Mein Name ist, ich bin. Also soll Mose zu den Israeliten hingehen. Hier lesen wir das in Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin der, ich bin. Und er fuhr fort, du sollst zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Man kann dieses Wort, was Gott verwendet hat, in der Sprache der Juden auch übersetzen in eine andere Zeit. Man kann auch sagen, ich bin der ich war. Ich bin der ich sein werde. Und damit macht Gott klar, ich gehöre nicht zu den Göttern, die du packen kannst. Ich gehöre nicht zu den Göttern, die du in eine Box packen kannst, wo du sagen kannst, ich habe diesen Gott kapiert. Ich habe diesen Gott verstanden. Ich weiß, wie dieser Gott ist. Ich weiß, was er kann. Ich weiß, was er nicht kann. Denn das ist das, was wir so gerne tun. Wir wollen wissen, was Gott kann. Dann schreiben wir auf diese Box, ich weiß genau, was dieser Gott kann. Ich weiß auch, was dieser Gott nicht kann. Weil man das so schlecht lesen kann, sage ich es, nicht kann. Was dieser Gott nicht kann, ich weiß, was er kann, was er nicht kann. Ich weiß, wie dieser Gott ist. Ich weiß, wie er ist. Aber weißt du was? Ich weiß auch, wie er nicht ist. Und irgendwie wird diese ganze Box vollgeschrieben mit Gott ist so und Gott ist anders und am Ende weiß ich, da ist diese Box, da ist mein Gott drin und so ist er. Ich glaube, dass wir das ganz oft machen, heute genauso wie damals, dass wir uns ganz genau überlegen, was kann mein Gott nicht und wir versuchen Gott zu definieren. Wir haben so unsere Box, wie die damaligen Leute zur Zeit von Mose. Dann gibt es die einen, die sagen, Gott ist pragmatisch, die anderen sagen, ist er nicht. Dann sagen die einen, Gott kann heute noch Wunder tun, die anderen sagen, kann er nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, Gott tut heute noch charismatische Wunder, die anderen sagen, nein, das tut Gott nicht. Und wir wissen ganz genau, was Gott kann und was er nicht kann, denn wir haben unsere Box. Und jetzt kommt Gott und sagt, Leute, so funktioniert das nicht.
Du kannst mich nicht greifen. Du kannst mich nicht packen. Ich bin größer als die größte Box, die du dir vorstellen kannst. Und dann sagt Gott deshalb, ist mein Name, ich bin. Ich bin der, der ich sein werde. Guck auf das, was ich tun werde, und dann weißt du, wer ich bin. Guck auf das, was ich getan habe, dann weißt du, wer ich bin. Das ist die Idee dahinter. Und dieser Ausspruch, ich bin, den kann man eigentlich im Hebräischen gar nicht richtig aussprechen. Und deshalb wurden Vokale dazugefügt und deshalb nennen die Juden dieses Ich bin Jahwe. Also eigentlich kann man, das, was Gott gesagt hat, ist eigentlich nur ein Hauch von der Sprache her. Ich bin, der ich bin, heißt, kann man übersetzen als Jahwe. Und wenn ihr jetzt denkt, Jahwe ist also jetzt endlich der Name, mit dem ich Gott packen kann, dann hast du den Namen Gottes nicht verstanden. Gott hat keinen Namen, den du packen kannst. Gott ist. Und er möchte sich dir zeigen, er möchte sich dieser Welt zeigen. Gott offenbart sich und verhüllt sich gleichzeitig. Also sagt Mose, gut, dann gehe ich jetzt mit diesem Namen, er ist, ich bin, gehe ich jetzt nach Ägypten. Und er stellt Gott dann vor. Ich finde es interessant, dass wir ganz oft als Christen, sogar wenn wir Theologie studieren, systematische Theologie haben. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber fast in allen theologischen Ausbildungsstätten wird den Studenten, Theologiestudenten, erstmal systematische Theologie beigebracht. Da wird genau erklärt, wie Gott ist. Gott ist A, Gott ist B, Gott ist C. Und es ist eigentlich nicht das, was Gott eigentlich möchte, wenn er sich vorstellt mit Ich bin. Ich bin Jahwe. Versuch mich zu packen, es wird dir nicht gelingen. Ich habe schon mal Leute gehört, die haben gesagt, ich weiß, dass Gott bestimmte Dinge nicht kann. Er kann zum Beispiel nicht einen Stein machen, der so groß ist, dass er ihn nicht heben kann. Ne? Das ist zumindest ein Versuch zu sagen, es gibt eine Sache, die ich weiß, die Gott nicht kann. Er kann keinen Stein machen, der so groß ist, dass er nicht heben kann. Die Antwort von meinem damaligen Theologiedozenten fand ich am allerbesten. Er hat die Frage beantwortet. Er hat gesagt, doch kann Gott. Gott kann einen Stein machen, den er nicht heben kann. Aber er kann ihn danach sogar heben. Um der Frage mal so zu begegnen, wie sie ist. Gott sagt, ich bin. Und der Respekt, den damals die Israeliten hatten vor diesem Namen Gottes, ich glaube, dass uns dieser Respekt manchmal und vielleicht sogar oft in unserem Leben, in unserer heutigen Zeit, in der Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, oft verloren gegangen ist. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du den Namen Gottes wirklich wertschätzen kannst, wie du damit richtig umgehen kannst und wie wir dieses Gebot von Gott halten können. Ich habe dieses Gebot genannt, mit Gottes Namen richtig umgehen. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, rede mit großem Respekt über Gott. Genau, mit großem Respekt. Rede mit großem Respekt über Gott. Gott ist kein alter Opa mit weißem Bart. Gott ist kein Kumpel, sondern er ist das größte Wesen, was existiert. Er hat dich geschaffen, er hat diese Welt geschaffen. Er entscheidet, wann dein Leben beginnt und er entscheidet, wann dein Leben endet. Und ich glaube, dass wir das manchmal vergessen, wenn wir mit ihm reden. Manchmal wundere ich mich, wenn Leute zu schnell sagen, oh Gott, oder oh Gott, oder wie auch immer. Ich finde, das ist zu weit weg von Respekt. Ich sage ja auch nicht zwischendurch, oh Buddha, oh Buddha. Oder oh Elvis Presley. Oder was auch immer. Sondern wir wissen alle, das klingt komisch. Warum machen wir das mit Gott? Es gibt viele Menschen, die sagen viel zu schnell Gott sei Dank und überlegen sich gar nicht, was es eigentlich heißt. Du kannst Gott sei Dank sagen, es wäre nur wichtig, dass du das auch meinst. Wenn du Gott dankbar bist, dann kannst du es genauso sagen, Gott sei Dank. Meine Hebamme, die nach meinem Anschein irgendwie mit Glaube nicht so viel am Hut hatte, die Hebamme von unserer ältesten Tochter, die hat irgendwann mal erklärt, wie Geburt funktioniert und dann sagte sie, da hat sich Gott sei Dank die Natur was Tolles überlegt. Ich habe mir gedacht, das ist eine interessante Formulierung. Also wir verwenden Gott sei Dank sehr, sehr schnell und nicht immer meinen wir wirklich Gott sei Dank. Das hat was mit respektvollem Umgang zu tun. Es geht auch los, wie wir beten. Gerade Tischgebete sind ja manchmal schnell formuliert und die kürzesten Gebete, die ich so gehört habe, die nicht sehr viel mit Respekt zu tun haben, ist zum Beispiel Happa Happa, danke Papa. Das ist lustig, ich gebe das zu. Es löst auch immer ein Schmunzeln aus. Aber es ist weit weg von Respekt. Wenn du mit dem größten Wesen dieses Universums sprichst, dann passt vielleicht Happa Happa, danke Papa nicht ganz. Oder ich habe schon mal das Gebet gehört, danke für das Essen auf dem Tisch und mach, dass ich das größte Stück erwisch. Es ist auch lustig, aber es ist nicht respektvoll. Meine Empfehlung an dich ist, rede mit dem größten Respekt über Gott. Wenn du zu ihm betest und wenn du über ihn redest. Und das Zweite, was dieses Gebot sagt, das sehr, sehr viel tiefer ist, ich spanne Gott nicht vor deinen Karren. Spanne Gott nicht vor deinen Karren, das heißt, nutze Gott nicht, um deine Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass das der Punkt ist, der für uns heute Morgen wahrscheinlich noch am relevantesten ist. Weil wir das ganz oft tun, ohne es zu merken. Damals wurde nämlich genau das gemacht. Sobald Gott definiert war, sobald er in eine Box gepackt wurde, hat man versucht, ihn zu verwenden. Für das, was einem selber wichtig ist. Nicht unbedingt für das, was Gott wichtig ist, aber für das, was einem selber wichtig ist. Man konnte so, damals hat man versucht, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun, was man selber möchte. Macht auszuüben über Menschen, über Dinge. Und Gott sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du mich so behandelst, dass du meinen Namen, mein Wesen dazu nutzt, um deine Ziele zu verfolgen. Wo wir das oft machen und wo wir genau in diese Falle tappen, ist, wenn wir anfangen, Menschen zu manipulieren. Wir bringen sie dazu, etwas zu tun oder zu denken, was wir von ihnen wollen. Und wir machen das, indem wir einfach Gott ins Spiel bringen. Ich glaube, dass in dieser Welt und auch in der Geschichte schon viel Unheil getan wurde mit der Begründung, dass man es für Gott tut, dass Gott das will. Und da sind sicherlich die Kreuzzüge nicht die einzigen Tragödien. Es gibt viele Diktatoren in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Gegenwart, die genau damit spielen, die behaupten, dass Gott das so will. In der Vergangenheit haben sicherlich schon einige Päpste im Namen von Gott Dinge in die Welt gesetzt, die nicht unbedingt was mit Gott zu tun hatten. Das hat was mit Gottes Namen missbrauchen zu tun. Und wir in unserem Leben, wir tappen genauso in die Falle. Ein Klassiker zum Beispiel ist, dass wir zum Beispiel sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst das tun, was auch immer. Ich finde das nicht fair und ich finde, das ist respektlos und ich finde, das ist der Missbrauch vom Namen Gottes. Wenn wir wollen, dass jemand etwas tut, was ich von ihm will, und ich erreiche das damit, dass ich behaupte, Gott hätte mir das gesagt, dann missbrauche ich Gottes Namen. Ich ziehe Gott hinzu, um zu erreichen, was ich möchte. Ich habe sogar schon von jungen Leuten gehört, die dann ein junger Mann, der zu seinem Traumpartner gegangen ist und gesagt hat, Gott hat mir gesagt, dass du der richtige Partner bist für mein Leben. Und in dem Fall war es ein Junge, der dann zu einer Frau gegangen ist und gesagt hat, Gott hat mir gezeigt, du bist die Frau meines Lebens und du sollst mich heiraten. Und die Frau war natürlich total verwirrt. Auf der einen Seite will sie natürlich Gott gehorchen und auf der anderen Seite, wie kann das sein? Ich finde das höchst gefährlich und wenn das jemand tut, kann ich dir empfehlen, lauf so schnell es geht. Und wenn dir Gott tatsächlich sowas mal sagt, dann halt die Füße still, dann brauchst du dir überhaupt keinen Kopf machen. Dann musst du das keinem sagen, denn dann wird Gott auch dafür sorgen. Also in dem Moment, wo jemand anfängt, damit unter Druck zu setzen, um etwas zu erreichen, was ihm wichtig ist, missbraucht er den Namen von Gott. Wenn ich irgendeinen Namen einsetze, um meine Ziele zu erreichen, mit anderen Namen von Menschen, die wir kennen oder die es mal gab, dann nennt man das eine Fälschung. Wenn ich einfach ein Bild male und darauf schreibe Picasso, dann ist das eine Fälschung. Und wenn ich ein Dokument nehme und das irgendwie mit einem anderen Namen unterschreibe, nur damit dieses Dokument am Ende gültig ist, dann fälsche ich. Und das machen wir oft. Wir fälschen, indem wir einfach sagen, Gott hat mir das so gesagt. Also überall da, wo du Gott ins Spiel bringst, um zu erreichen, was dir wichtig ist, missbrauchst du den Namen von Gott. Wenn dir zum Beispiel die Musik nicht gefällt, zu laut, zu viel Bass, zu viel Schlagzeug, zu viel E-Gitarre, zu schnell, was auch immer, wenn dir die Musik nicht gefällt und du sagst, sie ist nicht geistlich, was machst du dann? Du hast einen Geschmack, du möchtest etwas nicht, aber weil deine Meinung allein nicht ausreicht, ziehst du Gott hinzu. Sie ist geistig oder nicht geistig. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, Musik geistig oder nicht geistig zu nennen. Musik kann gut sein oder schlecht sein. Kann dir gefallen oder kann dir nicht gefallen. Kann dich weiterbringen vom Inhalt oder kann dich nicht weiterbringen. Es gibt keine geistliche oder ungeistliche Musik. Es gibt Musik von Christen. Die ist aber nicht immer gut. Es gibt so manche Lieder, die Christen schreiben, die würde ich nicht singen. Weil ihre Theologie nicht das ist, was ich vertrete. Also nur weil Musik von einem Christen gemacht ist, wird sie dadurch nicht geistlich. Ich glaube, Musik kann nicht geistlich oder ungeistlich sein. Musik kann gut oder schlecht sein. Musik kann mir gefallen oder nicht gefallen. Aber in dem Moment, wo ich sage, mir gefällt die Musik nicht und damit sie nicht gespielt wird, nenne ich sie ungeistlich, missbrauche ich den Namen von Gott. Wenn ich in einer kleinen Gruppe im Hauskreis versuche, möglichst geistig zu reden, um Anerkennung zu bekommen, mache ich genau das Gleiche. Ich möchte Wertschätzung haben, also versuche ich mit geistlichen Dingen diese Wertschätzung zu bekommen. Wenn du zum Beispiel sagst, Rauchen, Alkohol, Tanzen, meine Oma hat das gesagt, ist Sünde. Da muss ich sagen, also Rauchen ist sicherlich mindestens eine Dummheit. Alkohol trinken mag nicht jedermanns Sache sein. Nicht jeder kann gut tanzen. Aber wenn ich das zum Beispiel verwende und einfach sage, das ist Sünde, nur damit meine Kinder das nicht tun, ich ziehe Gott heran, um meine Ziele zu erreichen, dann missbrauche ich den Namen von Gott. Da müssen wir sehr aufpassen. Ich habe überlegt, wo könnten wir noch in diese Falle tappen, dass wir Gott vor unseren Karren spannen wollen. Manchmal ist es sogar so, dass wenn wir als Christen uns zusammensetzen und einen Gottesdienst planen, ein Programm planen für eine Freizeit oder für einen Gottesdienst und wir überlegen uns dann, hey, an der Stelle könnten wir ein Lied singen, damit die Leute ein bisschen ruhiger werden, damit sich alle ein bisschen beruhigen, dann mache ich genau das Gleiche. Lieder sind gesungene Gebete. Und wenn ich das Lied nur singe, weil ich die Leute sonst nicht ruhig kriege, hat das nichts damit zu tun, dass ich Gott etwas zusingen möchte. Also auch da kann man einen Schritt tiefer gehen und sagen, lasst uns nicht singen, damit die Leute auf einer Freizeit ruhig werden oder damit die Leute ankommen. Lasst uns zu Gott singen, weil wir ihm was sagen wollen, weil wir zu ihm beten wollen. Ich habe auch schon mal erlebt, dass man irgendwie eine Gruppe von Menschen nicht ruhig kriegt und dann fällt einem nichts Besseres ein, als ein Gebet zu sprechen. Ne? Weil dann bringe ich ja Gott ins Spiel. Dann bringe ich ja den Respekt auf einmal in den Raum und dann müssen alle ruhig sein. Das ist Missbrauch vom Namen Gottes. Weil ich bete nicht wirklich um zu Gott, weil ich wirklich zu Gott reden will, sondern weil ich sonst die Meute nicht ruhig kriege. Also, das sind ein paar Beispiele für den Alltag, wo ich bemerke, da muss ich aufpassen. Vielleicht geht es dir genauso. Paul hat schon erwähnt, Gott hat viele Namen. Man kann Gott nicht in eine Box packen. Gott sagt, diese Box ist zu klein für mich, egal wie groß du sie gestaltest. Und deshalb muss diese Box geöffnet werden. Mal gucken, wo die Öffnung ist. Ja. Ich guck mal, ob ich hier reingreifen kann. Paul, hast du mal ein Taschenmesser? Wer hat ein Schweizer Messer? Habt ihr ein Schweizer Messer? Ja. Super! Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo die Öffnung ist. Ein Schweizer Messer. Klein, aber fein. Guck mal. Wahnsinn, oder? Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht abbreche. Nein, ein richtig Schweizer Messer kann man nicht abbrechen. So. Gott sagt nämlich, weißt du, du musst diese Box öffnen und musst mich da aus deinem Kopf rauslassen. Denn es gibt keine Box, die groß genug ist für mich. Und deshalb zerreiße ich die extra, damit ihr das behaltet. Das wisst ihr, er hat doch diese Box zerrissen. Warum hat er das nochmal gemacht? Weil es keine Box gibt, in die Gott reinpasst. Und wenn du meinst, du kannst Gott definieren, dann machst du genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Wer ist dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, der so viele Namen hat, der die ganze Schuld dieser Welt auf sich genommen hat, damit wir leben können, der unser Retter ist, der uns wiederherstellt? Genauso wie Gott, Jahwe, viele Namen hat, die wir teilweise auch vorhin gesungen haben, genauso hat auch Jesus als Teil von Gott, als Dreieinigkeit, viele Namen bekommen im Neuen Testament. Warum? Damit wir verstehen, wer Jesus ist. Er wurde Brot des Lebens genannt, damit Bäcker es verstehen. Er wurde Wasser des Lebens genannt, damit jeder Klempner es versteht. Er wurde Licht der Welt genannt, damit jeder Elektriker es versteht. Eckstein, damit die Architekten es verstehen. Er wurde als Schatz bezeichnet, damit sogar die Banker es verstehen. Er wurde als das Leben bezeichnet, damit die Biologen es verstehen. Er wurde als Tür bezeichnet, damit jeder Schreiner es versteht. Als Arzt, damit Ärzte und Krankenschwestern es verstehen. Er wurde als Lehrer bezeichnet, damit Dozenten und Lehrkräfte es verstehen und Schüler. Er wurde als Felsen bezeichnet, damit Geologen es verstehen. Er wurde als der Gerechte bezeichnet, damit Richter es verstehen. Er wurde als Perle verglichen, mit einer Perle, damit Juweliere es verstehen. Als die Weisheit für die Philosophen. Als das Wort für Dichter und Denker und Schauspieler. Als Hirte für Landwirte. Als Alpha und Omega für Wissenschaftler. Er wurde als der Weg beschrieben für Autofahrer. Und er wurde als die Wahrheit beschrieben für Politiker. Jesus hat so viele unterschiedliche Namen, damit wir alle verstehen, wer dieser Jesus ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht ein Vers, den ich euch jetzt zum Schluss mitgeben möchte. Da heißt es, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Ein Vers, der es so auf den Punkt bringt. Kann man diesen Vers missverstehen? Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Vielleicht fällt dir jetzt noch ein Name ein und du denkst dir, wie ist es mit dem? Nein, sonst niemand. Und wie ist es mit dem anderen? Nein, sonst niemand. Jesus Christus und sonst niemand kann Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Kennst du diesen Jesus Christus persönlich? Rufst du Jesus Christus, diesen Namen, rufst du ihn an, um ihn als Retter anzunehmen? Das ist die Entscheidung, die du heute treffen musst, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Jesus Christus und sonst niemand kann dich zu Gott bringen.